Ja, auch ich möchte uns alle im Namen des Herrn zu dieser Stunde begrüßen. Und ich möchte euch fragen, ist es wirklich so? Ist es herrlich, mit Jesus zu gehen? Amen, Gott sei Dank. Und wenn wir hier zusammenkommen, dann sollten wir es immer als das ansehen, was es ist, nämlich ein Zeichen der Gnade und der Liebe Gottes, des himmlischen Vaters. Und ich glaube, es gibt auch jetzt keinen, der sich so freut über diese Stunde wie er, wenn er sieht, dass seine Kinder zusammenkommen, um Gemeinschaft miteinander zu haben, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und ja, er sucht auch diese Gemeinschaft zu uns durch sein Wort und durch seinen Geist. Und er freut sich über diese Gelegenheit, auch wieder zu uns reden zu können und ja, dass wir doch gehorsame Kinder sein möchten, die nicht nur darauf hören, was er sagt, sondern es auch mit Freuden annehmen und beherzigen, einmal um diesem himmlischen Vater zur Freude zu sein. Aber ich denke, oder es ist so, dass es auch für uns zum Besten ist, weil der Vater im Himmel Gedanken des Friedens mit uns hat. Die Überschrift über diese Stunde ist ganz kurz und lautet: Der Vater. Mir ist sehr wohl bewusst, dass heute nicht Vatertag ist, aber ich denke, das ist vielleicht auch nicht unbedingt ein Thema, wo man nur am Vatertag drüber sprechen darf. Und dann ist es auch so, ich dachte so, Mensch, eigentlich ist es doch nur eine bestimmte Zielgruppe. Aber ich erinnerte mich an die vielen Muttertage, die wir schon gefeiert haben. Und auch wenn ich keine Mutter bin, so durfte ich doch immer etwas empfangen und durfte auch gesegnet werden durch diese Stunde. Und so wünschte ich, dass auch wir alle einen Segen mit nach Hause nehmen, etwas empfangen für unsere Seele. Und auch wenn wir an Gott, den Vater im Himmel, denken wollen, so soll der Fokus in dieser Stunde doch auch auf uns liegen, uns Vätern. Ich möchte zu Anfang sagen, dass der Grund und der Ursprung aller Vaterschaft Gott ist, der Vater im Himmel, der uns Menschen geschaffen hat als Mann und Frau. Es gibt viele Menschen, die Gott leugnen und die alles tun, um ihn zu leugnen. Und so hat man viele, viele Theorien entwickelt, wie der Mensch entstanden sein könnte. Und ja, da gibt es die Evolutionstheorie, wir kennen sie alle, dass der Mensch vom Affen abstammt. Manchmal möchte man das auch glauben. Und letztendlich vom Einzeller. Und wie ist der Einzeller entstanden? Ja, am Anfang war viel Energie und alles Mögliche. Und dann gab es einen Urknall und auf einmal war alles da. Dann fragt man, ja, woher kommt die Energie? Ja, die war halt schon da. Also diese Theorien, sie kommen alle an einen Punkt, wo der Mensch auch keine Antwort mehr weiß. Denn eins ist klar, auch ein Mensch oder kann etwas schaffen aus etwas, was ist. Und kein Mensch kann irgendetwas schaffen oder nichts kann entstehen aus nichts. Aber wo hat all das seinen Ursprung? Und ja, mir war das sehr interessant. Ich habe vor einiger Zeit auch darüber gelesen und ja, wo auch diese Menschen, die daran glauben, an diese Theorie, auch Wissenschaftler, dass die auch sagen müssen, ja, es gibt viele Fragezeichen. Wir können uns vieles nicht erklären. Aber man hat Theorien, menschliche Ideen und ja, es ist in Amerika zum Beispiel ist es so, da wird die Evolutionstheorie gelehrt, aber auch, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Und dann hat der Mensch die Möglichkeit zu glauben, was er möchte. Da ist es bei uns ein bisschen anders. Die Kirchen, die vertreten noch, dass Gott den Menschen geschaffen hat, aber in den Schulen wird etwas anderes gelehrt. Und wer sagt, ja, Gott hat den Menschen geschaffen, der wird belächelt. Aber es ist so, dass am Ende, da stirbt der Mensch. Und was bleibt übrig? Übrig bleibt das Wort, das von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, das gilt. Alles, was darin ist, hat sich erfüllt oder wird sich noch erfüllen. Und es wird nichts geben, was sich nicht erfüllt. Und im Wort Gottes lesen wir, dass Gott den Menschen geschaffen hat als Mann und als Frau. Und er hat seinen Willen kundgetan und hat gesagt, dass die Menschen sich vermehren sollen. Sie sollen die Erde bevölkern. Und auch wenn wir sagen, ja, das war irgendwo ein Gebot Gottes, so müssen wir doch sagen und feststellen, dass Vaterschaft eine Gnade von Gott ist. Und nichts ist, was man als normal oder selbstverständlich ansehen darf oder kann. Wir wissen um verschiedene oder auch um Männer, die nicht Vater werden können, sein können. Auch das gibt es aus unterschiedlichsten Gründen. Und dann will ich auch sagen, dass wenn man vielleicht Vater geworden ist, dass man nicht unbedingt Vater sein kann. Aufgrund dessen, weil der Vater gestorben ist oder so krank ist, dass er seine Vaterschaft auch nicht ausleben kann. Also Vater zu sein und auch geworden zu sein, ist eine Gnade Gottes. Und im Wort Gottes heißt es, dass ein Kind eine Gabe Gottes ist. Und darum sollte auch ein jedes Kind uns wertvoll sein. Jedes Kind hat einen Vater, aber Vater geworden zu sein, ist noch nicht alles. Sondern Vater zu sein ist eine Aufgabe, ist eine Pflicht, ist eine Verpflichtung. Und eigentlich ist es noch mehr, es ist eine Berufung. Es ist eine Lebensaufgabe, wo wir niemals Urlaub machen können oder uns eine Auszeit nehmen können. Und wir können es nie als nebensächlich ansehen. Auch wenn es logisch und selbstverständlich sein sollte, dass ein Vater auch wichtig ist, so hat man doch verschiedene Untersuchungen angestellt und hat das bestätigt gefunden, dass auch der Vater in der Familie eine große und wichtige Rolle spielt. Und je nachdem, ob ein Vater da ist oder nicht da ist, macht sich das auch an den Kindern bemerkbar. So ist zum Beispiel auch erwiesen, da wo Väter sind, die sich um die Kinder kümmern, vielleicht mit ihnen lernen, dass zum Beispiel auch die Schulleistungen sich verbessern und bessere Schulabschlüsse zustande kommen, dass die Kinder sich seelisch besser entwickeln, ja, größeres Mitgefühl für andere Menschen, sich sprachlich besser entwickeln, sich besser ausdrücken können, mehr Selbstbewusstsein haben. Dann ist es auch so, dass wo Väter zu Hause sind, natürlich auch ein wirtschaftlich stabileres Zuhause ist. Ja, das sind meistens auch Einkünfte und das Risiko ist geringer, dass auch die Familie in Armut lebt und Mangel hat. Das Risiko ist auch viel geringer, wo ein Vater da ist, dass Kinder abrutschen und in Drogen fallen oder in Jugendbanden geraten. Und wenn ein gutes Verhältnis zum Vater ist, das ist eine Vertrauensbeziehung, die aufgebaut wird, die da ist. Und das ist eigentlich ein Verhältnis, das nur durch den Tod geschieden werden sollte. Also Vater und Kind genauso natürlich wie Mutter und Kind. Das sollte eine Bande sein, die hier auf Erden bindet. Wenn Vater und Mutter eine gute und gesunde Beziehung führen, hat das auch einen Einfluss auf das Kind. Und zwar in der Hinsicht, dass wenn es auch älter wird, größer wird, vielleicht selbst heiratet und dann sich auch daran ein Vorbild nimmt. und auch so lebt, sich daran orientiert und eine glückliche Ehe führt. Ganz anders, wenn der Vater nicht da ist. Oftmals Familien, denen es auch finanziell nicht gut geht, die in Armut leben, Kinder, es sind mehr Kinder, die die Schule abbrechen und in verschiedene Dinge geraten, verschiedene Verhaltensauffälligkeiten sind zu beobachten, ja, Schule schwänzen und solche Dinge, Diebstahl, Gewaltbereitschaft. Und am Anfang der Woche las ich von zwei 18-Jährigen, die durch Amerika reisen und Menschen ermorden. Dann denkt man, 18 Jahre, das sind doch eigentlich noch Kinder. Wie kann das kommen? Und die Bevölkerung, wo die auch auftauchen, die wird gewarnt, dass wenn sie irgendwo in der Gegend auftauchen, die Menschen sollen ihre Häuser gehen, zuschließen, Fenster zu, sollen Polizei rufen, ja, nicht auf die Straße, höchst gefährlich. Und dann fragt man sich, wie kann so etwas kommen? Man jagt sie mit Militär sogar. 18-Jährige. Der Vater sagt, eigentlich war lange Zeit alles in Ordnung, alles war gut. Aber dann haben sich die Eltern getrennt, jeder hat nach sich selbst schauen müssen, wie er sich über die Beine, auf den Beinen hält, über Wasser hält. Und für die Kinder hatte man keine Zeit mehr. Und jetzt im Nachhinein, wenn man jetzt zurückschaut, muss man feststellen, ja, das Kind, das hatte sich zurückgezogen und hat viele Auffälligkeiten gezeigt und hat sich ja in sein Schneckenhaus zurückgezogen und hat nicht mehr so auch die Eltern mit den Eltern zu tun gehabt. Die Schulleistungen haben sich verschlechtert und er kam immer später nach Hause. Manchmal kam er gar nicht mehr nach Hause. Und jetzt zieht man durchs Land und ermordet Menschen. Vater und Mutter, sie gehören zusammen. Es ist für ein Kind wichtig, in einer intakten Familie aufzuwachsen. Gott hat es so gewollt und so festgelegt. Ein Kind braucht Vater und Mutter und braucht beide. Und wie eine Mutter wichtig ist für ein Kind, so ist auch ein Vater wichtig. Und all dies hat man auch durch Statistiken erwiesen. Ich erwähnte das mit den Noten schon. Und so hat man zum Beispiel auch festgestellt, dass 15 von 17 Kinder gesünder leben, wenn sie bei beiden Elternteilen verheirateten leben. Also 17 Kinder, wenn sie bei einem Elternteil leben und man würde sie nehmen und zu beiden Elternteilen, dann wären 15 Kinder gesünder. Fand ich interessant. Also es hat auf das Wohlbefinden des ganzen Kindes einen Einfluss. Dann hat man eine Untersuchung von 3.400 Schülern gemacht und hat festgestellt, dass wenn Kinder bei einer intakten Familie leben, wo Vater und Mutter auch zusammenleben, das Risiko viermal kleiner ist, an psychischen Erkrankungen zu erkranken. Also Depressionen und ähnliche. Es ist nicht unmöglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist viermal geringer. Wenn ein Vater nicht da ist, ist das Risiko fünfmal größer, in Armut zu leben. Und in Deutschland leben ungefähr 7,8 Kinder bei verheirateten Eltern in Armut. Also es gibt schon, also das wäre jedes 13. Kind in Deutschland lebt in Armut. Aber jedes dritte Kind bei einer alleinerziehenden Mutter lebt in Armut. Also einmal jedes 13. und einmal jedes dritte. Hunderte von Studien haben ergeben, dass ein liebevoller und engagierter Vater genauso wichtig ist wie eine liebevolle Mutter. Und in vielen Dingen ist sogar der Vater der ausschlaggebende Faktor, wenn es zum Beispiel um Auffälligkeiten geht, wie ich bereits sagte, Drogenmissbrauch, Anpassungsprobleme und solche Dinge. Aber es ist nicht nur wichtig, Vater zu sein, sondern wir sollen auch ein guter Vater sein. Das heißt, wir müssen nicht nur anwesend sein, sondern wir müssen für unser Kind da sein. Vater zu sein bedeutet, für das Kind zu sorgen, für die Ernährung, für die Entwicklung, für die Erziehung, für die Unterweisung, und zwar persönlich, selbst da zu sein. Und wenn wir an uns jetzt als Väter denken, vielleicht stellen wir fest, dass wir auch nicht die perfekten Väter sind. So ging es auch mir in der Vorbereitung, dass ich vieles gesehen habe, wo ich gedacht habe, mein Gott, hilf mir. Doch ein Vater zu sein, wie du es erwartest, wie du es haben möchtest, und für mein Kind auch wirklich da zu sein. Wir sind fehlerhaft, wir sind unvollkommen, wir haben unsere Fehler, unsere Schwächen. Ganz allgemein gesehen kommt dann auch noch der Stress des Alltags dazu, all die Arbeit, in die wir verwickelt werden, und viele Dinge auch im Alltag. Und es gibt zu viele Dinge, für die wir als Vater verantwortlich sind und die wir anderen Menschen abgeben. Dass aus dem Kind etwas wird, dass es sich entwickelt und vorankommt, das ist Aufgabe der Schule. Da sollen sich die Lehrer drum kümmern, dafür geht das Kind in die Schule, dass es dort lernt. Und ja, dass das Kind ein bisschen Moral hat oder ja, verschiedene Werte beigebracht bekommt oder vielleicht auch mal Gott dient. Nun, dafür ist die Kirche da und die Gemeinden und die Sonntagsschule. Und wenn es dem Kind langweilig wird, dann hat man da den Fernseher und den Computer und alle anderen Dinge und Geräte, damit das Kind sich ablenken kann. Und wenn es Hunger hat, dann gibt man ihm 20 Euro und sagt, geh zu McDonald's oder irgendwo anders hin, kannst einen Freund noch mitnehmen. Und dann ist dort was. Also all die ganzen Verantwortungen, die man hat, gibt man anderen Menschen ab. Vater geworden ist man, aber Vater sein möchte man nicht. Dazu hat man keine Zeit. Und wir sehen viele Probleme in der Gesellschaft, die wir haben, wo dies mit ein Grund ist, dass man für die Kinder keine Zeit hat und sich ihrer nicht mehr annimmt. Man lebt ein egoistisches Leben, ein Leben, wo die Karriere im Vordergrund steht und die Hobbys und die Erholung und solche Dinge, und die Kinder, die stören da einfach. Die kann man da nicht gebrauchen. Sie stören, für die ist kein Platz, aber für die sorgt man. Da wird ein Kindermädchen besorgt oder es kann zu Freunden gehen, kann dort den Tag verbringen, oder es gibt Einrichtungen, wo man die Kinder von morgens bis abends abgeben kann. Und zu all diesem kommt da noch die Sünde. Die Sünde, die alles noch verschlimmert und noch schwieriger macht. All der Alkohol, Gewalt, Laster, die Väter zerstören und durch sie auch die Familien zerstören. Sind Väter für ihre Familien da? Väter sollen da sein, einmal körperlich, um das Kind auch mal in den Arm zu nehmen und zu streicheln. Dann auch, um mit dem Kind einfach mal zu reden, Zeit miteinander zu verbringen, auch emotional für das Kind dabei sein oder da sein, mit dem Kind mal zu lachen und zu weinen. Aber wie ist es oft? Die Sünde zerstört alles. Auch so wie Gott es gesagt hat, Mann und Frau, bis dass der Tod euch scheidet, ist nicht mehr so. Man lässt sich scheiden, man trennt sich voneinander, oder man heiratet gar nicht mehr. In vielen Fällen oder in manchen Fällen weiß man auch gar nicht, wer der Vater überhaupt ist. Dann viele Umzüge, die zu Problemen führen. Heute muss ich hier arbeiten Und nächste Woche werde ich dorthin geschickt und muss umziehen nach Berlin, muss dort arbeiten. Und dann kommt man an den neuen Ort und man muss sich da erstmal zurechtfinden, muss selber schauen, dass man da irgendwie seinen Platz findet auf der Arbeit und sonst wo. Und da hat man keine Zeit für die Kinder. Die müssen allein schauen, wie sie dann mit der neuen Situation zurechtkommen. Dann all die Arbeitsreisen. Wie viel wird gereist? Ach, wenn es doch nur eine Woche im Jahr wäre. Oder vielleicht zwei Wochen im Jahr. Aber man ist unterwegs von einem Ort und von dort geht es gleich zum nächsten Ort. Und dann kommt man nach Hause, ist dort 3 Tage und dann geht es wieder weiter. Man hat keine Zeit für die Kinder. Man muss doch arbeiten und sich um die Kinder zu kümmern. Ja, dafür sind ja die Mütter da. Die Frauen, die sollen das machen, die werden das schon gut machen. Aber was für ein schwerwiegender und falscher Gedanke. Wir sind genauso verantwortlich für unsere Kinder. Und wie viele Probleme heute, weil man so denkt. Überhaupt auf der Erde. Väter, ja, man, Hauptsache, dass Geld kommt. Ich sorge doch für mein Kind. Ich schaue doch, dass am Ende vom Monat das Geld da ist, dass man dem Kind alles kaufen kann, das es hat. Aber die Früchte, die werden sich zeigen. Und die Gefahr ist so groß, dass all dieses Denken, was in der Welt ist, auch unter uns Einlass findet. Und vielleicht schon Einlass gefunden hat. Wie sind wir als Väter, die wir sagen, dass wir auch Kinder Gottes sind? Wie ist unser Verhalten? Haben wir uns da vielleicht schon verstricken lassen in all diesem, was auch unsere Gedanken sind? Ja, Hauptsache, das Konto stimmt. Oder ich muss mich irgendwie selber verwirklichen. Und dass wir für die Kinder keine Zeit mehr haben. Ich denke da nicht unbedingt an die Sünde. Aber all die Reisen und Arbeit und sich selbst zu suchen, nimmt man da Abstand davon? Findet man die Bremse? Es gibt so viele Gründe, die es einem Vater schwer machen können, für seine Kinder da zu sein. Wie soll ein Vater sein? Wir haben ein vollkommenes Beispiel, ein vollkommenes Vorbild, wo wir uns danach richten können als Väter, nämlich der Vater im Himmel, von dem wir gesungen haben. Und wenn wir in Christus Jesus, seinem Sohn, Vergebung für unsere Herzen gefunden haben, wenn wir zum Vater gekommen sind und gesagt haben, Herr, vergib mir, du siehst mein Leben, wie es war, welche Schuld ich auch trage, welche Sünde in meinem Leben war, vergib mir. Mache mich rein durch dein Blut. Den macht der Vater zu seinem Kind. Ein neugeborenes Kind, ein neuer Anfang. Und er ist ein wundervoller Vater. Er ist ein guter Vater. Er ist der perfekte Vater. Und auf ihn dürfen wir schauen. Auf ihn dürfen wir auch zeigen. Aber es soll nicht so sein, dass wir unseren Kindern sagen, schau auf diesen Vater, wie er ist, und ihm kannst du vertrauen, an ihn kannst du glauben, auf ihn darfst du dich verlassen. Er ist immer für dich da, wenn du zu ihm kommst. Kannst jederzeit zu ihm kommen, darfst ihm alles sagen, was dich bedrückt. Aber wir als Väter sind ganz anders. Wie soll das Kind verstehen, was da für Möglichkeiten sind, wenn wir als Väter versagen? Es ist nicht unmöglich, aber es ist schwer, auch für ein Kind zu sagen, ja, wie ist das, dieser himmlische Vater, wie kann ich ihm alles sagen, wie kann ich ihm vertrauen, wie kann ich ihm glauben, wie kann ich seinem Wort vertrauen und glauben, was ich lese, wenn ich an meinem irdischen Vater ganz, ganz andere Dinge erlebe. Wie sehen wir Erwachsene Gott als Vater? Vielleicht schauen wir um uns herum und sehen all die Väter, vielleicht sehen wir uns als Vater und denken, ja, so wie wir als Vater sind, so ist auch Gott als Vater. Aber es soll doch genau umgekehrt sein. Gott ist doch der Maßstab. Er ist der Vater im Himmel. Und wenn wir wissen wollen, wie wir als Väter sein sollen, dann müssen wir auf ihn schauen und müssen uns nach ihm richten. Wir sollen doch sein, wie er ist. Wir wollen doch auch gute Väter sein. Aber alles Gute kommt von Gott. Und ohne Gott können wir keine guten Väter sein, in jeder Hinsicht. Lasst uns doch auf Gott als Vater schauen, wie er ist. Gott, er akzeptiert uns, wie wir sind. Jeder von uns hat seine Stärken und seine Schwächen. Jeder hat unterschiedliche Stärken und Schwächen. Aber eins weiß ich genau, dass Gott keinen von uns deswegen mehr achtet wie den anderen. Er akzeptiert uns, wie wir sind, mit all unseren Mängeln und Stärken und Schwächen. Und in Joel 2, Vers 13 heißt es so: Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und es reut ihn das Unheil. Gott ist gnädig als Vater, er ist barmherzig und von großer Güte, und er ist geduldig. Könnten wir davon lernen? Wollen wir nicht auch unseren Kindern diese Güte erweisen? Und diese Geduld, ach, wie fehlt es uns so oft an Geduld. Ich denke oft, wenn Gott ein Mensch wäre, es gäbe keine Menschen mehr. Aber Gott, er ist so geduldig. Ach, dass wir doch von ihm lernen möchten und auch mit unseren Kindern lernen, geduldig zu sein. Ach, dass der Herr auch mir helfen möchte. Gott als Vater bietet uns in seinem Sohn Jesus Christus Vergebung. Lasst uns mal aufschlagen, Epheser 1 und dort Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Haben wir die Vergebung verdient? Wir haben sie doch nicht verdient, aber er hat uns vergeben in seinem Sohn. Und wenn wir zum Herrn kommen, dann vergibt er uns. Wollen wir nicht auch unseren Kindern vergeben? Alles, was sie vielleicht auch Böses getan haben, Ungerechtigkeiten, was nicht in Ordnung war, es ist nicht in Ordnung, aber dass wir doch unseren Kindern vergeben könnten, vergeben möchten. Und ich habe so gedacht, ja, vielleicht wäre das echt, müsste man sagen, Kind, du musst zu mir kommen und mich um Vergebung bitten und dann will ich dir gern vergeben. Aber dann musste ich an den verlorenen Sohn denken, der weg war, und der Vater sitzt am Fenster und er wartet auf ihn. Er hat ihm schon längst vergeben, schon längst. Und dann sieht er den Sohn von Ferne und er rennt ihm entgegen, ihr Lieben. Warum? Weil er ihm schon längst vergeben hat. Und er rennt ihm entgegen und umarmt ihn. Und erst dann sagt der Sohn: Herr, Vater, vergib mir. Ach, dass wir doch solche Vergebung zu unseren Kindern hätten. Nicht nur, wenn sie kommen, um uns um Vergebung zu bitten. Ach, wie schön, wenn es so ist. Aber dass wir dieses vergebende Herz hätten. Oh, es ist nicht einfach. Gerade wenn das Kind vielleicht nicht um Vergebung bittet. Aber dass wir diese Gesinnung im Herzen hätten, unseren Kindern zu vergeben. So wie der Vater im Himmel auch dieses vergebende Herz hat, der gern bereit ist zu vergeben. Ach, ihr Lieben, wie traurig, wenn Kinder auch vielleicht größer werden, alt werden, die Eltern alt werden, aber es ist keine Vergebung da. Ach, wollen wir doch auf den Vater im Himmel schauen und ihn uns zum Vorbild nehmen. Gott, der Vater, er liebt uns so. Jeremia 31, Vers 3. Jeremia 31, Vers 3. Der Herr ist mir erschienen von fern. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Er hat uns je und je geliebt, als wir ihm noch nicht gedient haben, als wir ihm noch nicht nachgefolgt sind, als wir ihn noch nicht als unseren Vater angenommen haben. Er hat uns schon geliebt, je und je. Lieben wir unsere Kinder, zeigen wir unseren Kindern, dass wir sie lieben. Ach, wenn wir doch unsere Kinder jetzt fragen würden, was meinst du, liebt dein Vater dich? Was würden unsere Kinder antworten? Würden sie sagen, wenn ich meinen Vater frage, dann sagt er liebt mich? Oder würden sie vielleicht sagen, wen meinst du? Meinst du den Mann, der nur ab und zu bei uns zu Hause ist? Oder was würde unser Kind antworten? Würde es sagen, ja, ich spüre es jeden Tag. Mein Vater, er liebt mich. Er ist immer für mich da. Er sorgt für mich. Ich kann immer zu ihm kommen. Mein Vater, er liebt mich. Mein Vater im Himmel, er liebt mich. Ich weiß es. Ich kann immer zu ihm kommen. Ach, dass auch dies uns ein Vorbild sein möchte. Und er verbirgt es nicht, seine Liebe zu uns, oder? Er zeigt sie uns doch immer. Ach, dass wir doch unseren Kindern auch die Liebe zeigen möchten, dass sie sie verspüren und nicht zu stolz sind oder andere Dinge, uns keine Zeit dafür nehmen. Gott, der Vater, ist immer für uns da. Hebräer 4. Hebräer 4, Vers 16. Darum lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Also wir können immer zu ihm gehen. Ob wir Hilfe brauchen, ob wir jemanden brauchen, dem wir etwas sagen wollen, wo wir uns anvertrauen können, wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir Schwierigkeiten haben, wir können zu ihm kommen, er stillt all unsere Bedürfnisse, all eure Sorgen werft auf ihn, er sorgt für euch. Ach, wie ist es so schön, wenn ein Kind, das vielleicht Sorgen hat, damit zum Vater gehen kann und sagen, Vater, ich habe das und jenes. Und der Vater sagt, jetzt vergiss das, ich kümmere mich darum. Ich denke manchmal an die Schule, ja, die Kinder, irgendwelche Schwierigkeiten in der Schule, ich kümmere mich darum. Egal ob Vater oder Mutter, ich werde mich darum kümmern, vergiss das jetzt mal. Und das Kind ist gleich erleichtert. Mein Vater, meine Mutter, die kümmern sich darum und für mich ist die Angelegenheit erledigt. Ach, wie herrlich ist das, wenn wir mit all unseren Dingen zum Vater im Himmel kommen können und ihm alles abgeben können, der immer für uns da ist. Er schläft nicht, nimmt keinen Urlaub oder sonst irgendwas. Er ist immer für uns da. Und er tröstet uns auch, wenn wir Trost brauchen. Er hilft uns auch zurecht. Johannes 16, Vers 13. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Also er will uns Wegführung geben, Anweisungen geben, durch sein Wort und durch seinen Geist. Er will uns leiten. Er will, dass wir ihm vertrauen. Kann dein Kind dir vertrauen? Hat dein Kind Vertrauen zu dir als Vater, als Mutter? Traut es sich, zu dir zu kommen? Oder hat es Angst? Traut es sich, mit allem, was ihm auf dem Herzen liegt, zu dir? Und nimmst du dich seiner Anliegen an? Vielleicht denkst du ja, dieses Kind, was hat das nur wieder für Probleme? Das sind noch solche Kleinigkeiten. Aber für das Kind ist es eine große Sache. Und ich dachte auch an unseren himmlischen Vater, wie er auf uns herabschaut. Und was muss er über uns manchmal denken? Was haben die nur für Probleme? Ich habe denen doch alles gesagt. Ich rede zu ihnen, ich helfe ihnen, ich antworte auf ihre Gebete. Was haben die nur für Probleme? nur für Schwierigkeiten. Und doch, wie gnädig und wie geduldig ist unser Vater mit uns und hilft uns und redet weiter und gibt nicht auf. Ach, wie sind wir auch da wieder mit unserer Geduld, so oft am Ende und denke, ich habe es doch schon dreimal gesagt. Ach, wie oft sagt unser Vater uns, wo man sagt, und dann kommen manchmal Menschen und sagen, heute habe ich etwas Neues gehört, das habe ich noch nie gehört. Und man denkt, das wird doch jeden Sonntag fast gesagt. Aber Gott sei Dank, wenn man es doch noch erfasst hat und verstanden hat und aufgenommen hat, erkannt hat, ach, dass wir doch diese Geduld mit unseren Kindern auch hierin hätten. Aber Gott, der Vater, gibt auch klare Grenzen. Klare Grenzen für eine gesunde Entwicklung des Kindes. Er weiß, was für das Kind gut ist und setzt Grenzen. Und auch wir müssen unseren Kindern Grenzen setzen. Ach, wie ist das heute ein Unwort? Verpönt. Grenzen setzen, das darf man doch nicht. Das Kind soll sich frei entfalten. Aber ein Kind braucht Grenzen. Es wird immer wieder versuchen, diese Grenzen zu überschreiten. Es wird immer wieder schauen, gilt diese Grenze noch. Aber nichtsdestotrotz sind Grenzen notwendig, die gesetzt werden. Und dass das Kind erkennt, bis dahin kann ich gehen, aber nicht weiter. Weiter soll es nicht gehen. Die Eltern haben das festgelegt. Auch wenn das Kind es nicht versteht, man kann versuchen, es zu erklären, aber in manchen Fällen ist das auch einfach nicht möglich. Aufgrund des Alters des Kindes oder so, da muss man sagen, das ist einfach die Grenze, die gilt, die wir festgesetzt haben und die gilt es auch zu halten. Der Vater im Himmel, er führt uns auf den rechten Weg. Du tust mir kund den Weg des Lebens. Und er korrigiert auch, wenn er sieht, dass etwas nicht ganz in Ordnung ist, und wo der Mensch vielleicht vom Weg abgekommen ist, wo manches da ist, wo nicht so ist, wie er es haben möchte, da macht er aufmerksam, da korrigiert er. Und das soll auch unsere Aufgabe sein. Und das sollen auch wir tun. Sprüche 3, Vers 21, lasst mal lesen. Sprüche 3, Vers 12, Entschuldigung. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er. Und liebt ihn doch wie ein Vater seinen Sohn. Das ist Erziehung mitunter. Auch dem Kind zu zeigen, was falsch ist und wie es richtig sein müsste. Ich spreche hier nicht von Schläge. Manche denken, ja, da kann ich gleich handeln, wie ich gerade möchte, weil das Kind ist ja mein Eigentum, es ist ja mein Kind. Aber das Kind gehört uns nicht. Es gehört Gott. Es ist eine Seele, die Gott uns anvertraut hat. Und unsere Aufgabe ist es, für es zu sorgen, es zu erziehen, zu ihm hin zu erziehen, ihm zuzuführen. Das ist unsere Aufgabe als Eltern. Sie gehören ihm. Und doch müssen Kinder wissen, dass es Konsequenzen hat. Wenn man Grenzen überschreitet, das gehört dazu, der Vater im Himmel, der gibt auch Konsequenzen. Wenn wir etwas nicht recht machen, handeln, gegen sein Wort handeln, Gott tut nicht so, als ob nie etwas gewesen wäre, da tun wir drüber hinwegschauen, sondern wir werden auch irgendwelche Folgen tragen müssen. Es wird irgendwelche Konsequenzen haben. Er redet zu uns durch sein Wort und manchmal müssen wir auch manches tragen. Manchmal muss er andere Erziehungsmethoden wählen, um uns das beizubringen, was wir nicht verstehen wollen und nicht akzeptieren wollen. Und doch, wir gelesen haben, liebt ihn doch wie ein Vater seinen Sohn. Das muss der Beweggrund sein, all unseres Handelns, die Liebe zum Kind. Und dieser Wunsch, dem Kind zu helfen, ihm eine Hilfe zu sein. Ach, wie wollen wir da manchmal auch von diesem Ziel vielleicht abrücken innerlich? Das Kind hat falsch gehandelt, und da muss man jetzt irgendwie durchgreifen, aber dass doch alles in der Liebe geschehen möchte. Und Gott warnt auch. wo wir ungehorsam sind. Wie oft lesen wir im Wort Gottes, du sollst so und so, wo aber nicht, dann so. Das werden die Folgen sein. Tu's nicht. Dass wir auch unsere Kinder warnen, darauf hinweisen, wo Gefahren liegen und versuchen auch, ihnen das alles zu zeigen. Aber wie ist Gott, wo ein Mensch einen Fehler gemacht hat, wo er wirklich vielleicht in Sünde wieder gefallen ist? Er gibt dem Menschen die Chance zu bereuen. Das ist mir so wichtig geworden. Er gibt die Chance zu bereuen und alles wieder in Ordnung zu bringen. Lasst uns nochmal Joel aufschlagen. Joel 2, Vers 12. Doch sagt auch jetzt der Herr, kehrt von ganzem Herzen zu mir um, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Er hat nicht einfach draufgehauen, er hat nicht einfach bestraft, sondern kommt doch zurück. Er hat nochmal eine Chance gegeben. Ach, wie viele Chancen bekommen wir von ihm als Menschen? Wie oft redete er? Wie oft redet er immer noch und will uns zurechtweisen, wo wir einen Fehler gemacht haben? Wie oft gibt er uns die Gelegenheit, es wieder in Ordnung zu bringen und es zu bereuen, es gut zu machen? Gib doch auch deinem Kind die Chance und die Möglichkeit, wo es einen Fehler gemacht hat, es wieder in Ordnung zu bringen und es wieder gut zu machen. Und dadurch kannst du vielleicht dein Kind auch wieder gewinnen, oder ist die Chance vielleicht größer als durch manch andere Dinge. Der Vater im Himmel, er ist gut. Er will nur das Beste für uns. Wir haben gelesen, wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr der Vater im Himmel? Natürlich in Bezug auf den Heiligen Geist, aber in Bezug auf alles. Er sagt, wo ist ein Vater, wo das Kind um ein Ei bittet, der ihm einen Skorpion gibt? Und wie viel mehr, wie viel größer ist die Liebe unseres Vaters im Himmel zu uns? Wir können doch, wie wir gelesen haben, ihn bitten und er gibt. Wir können anklopfen und er tut auf. Wo ist ein Vater? Oder im Irdischen mag es so geben, aber Gott ist kein Vater, wo man an die Tür klopft, der die Tür zuhält und sein Kind nicht einlässt. Er ist doch jederzeit für sein Kind da und will helfen. Ach, dass wir doch für unsere Kinder auch da sein möchten. Er hat nur die besten Absichten. Hast du auch mit deinem Kind nur die besten Absichten? Oder ist dein Kind eigentlich egal? Eigentlich hast du gar keine Zeit für dein Kind. Dafür ist vielleicht der andere Elternteil zuständig. Oder hast du wirklich die besten Absichten? Wie ist zu erkennen, dass du die besten Absichten hast mit deinem Kind? Das kannst du nicht, wenn du gar nicht da bist für dein Kind. Ach, nimm dir doch Zeit für dein Kind. Gott, der Vater, ist immer für uns da. Wir können aus verschiedenen Gründen nicht immer für unser Kind da sein. Aber suche doch die Möglichkeiten. Sind wir ein guter oder ein schlechter Vater? In der Bibel haben wir viele Väter, wo wir erkennen, dass man dem Vorbild Gottes nicht nachkam. Man hat versagt, Fehler gemacht. Da ist ein Noah, der mit Gott wandelte. Das sagt das Wort Gottes, ein gutes Zeugnis. Aber nach der Sintflut betrank sich Noah und benahm sich in einer Art und Weise, die ungebührlich war, sodass seine Söhne jeglichen Respekt vor ihm verloren und er letztendlich einen seiner Söhne verflucht. Da ist Jakob, der eine seiner beiden Frauen bevorzugte und darum auch ihre Kinder. Er hat Josef bevorzugt und Benjamin. Und wir sollen doch all unsere Kinder gleich behandeln und gleich lieben. Und das hat dazu geführt, zu Verbitterung unter den Kindern und zu Hass und extremer Feindschaft. Da ist ein Eli, ein Hohepriester, der den Dienst am Tempel getan hat, aber als Vater komplett versagt. Er war nicht da, er hat keine Grenzen gesetzt. Und die Kinder, sie wurden böse. Es waren bestechliche Priester, die in großen Sünden lebten, vom Volk gehasst wurden. Ein Saul, der von Gott zum König gesetzt wurde. Und er gab seine Frau dem David zur Frau, seine Tochter dem David zur Frau, mit Hintergedanken, um den David reinzulegen. Und als das nicht geklappt hat, hat er seine Tochter genommen, hat sie einem anderen Mann zur Frau gegeben. Also hat die Kinder für eigene Zwecke und Mittel auch missbraucht. Dann ist David selber ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber seine Sünde mit Bathseba, die hatte so weitreichende Konsequenzen für die ganze Familie. Viele seiner Söhne wurden später zu Mördern. Sein Sohn Absalom hat ihn vertrieben. Ja, er hat es bereut, David, und er kam zu Gott und hat um Vergebung gebeten und Gott hat ihm vergeben, aber die Folgen blieben. Folgen sind geblieben. Daraus lernen wir doch, dass unser Verhalten auch als Mutter, auch als Vater Auswirkungen hat auf unser Kind. So wie wir uns benehmen, das hat einen Einfluss auf unser Kind. Gehorchen wir selber Gottes Wort? Dienen wir Gott oder sind wir nur sonntags Christen? Vertrauen wir Gott? Glauben wir seinem Wort? Leben wir mit ihm? Wie behandeln wir unsere Kinder? Sind wir gerecht oder ungerecht? Liebevoll oder abweisend? Hören wir ihnen zu oder stoßen wir sie ab? Alles hat einen Einfluss auf unser Kind. Ach, wir müssen wir doch darauf achten, als Vater, auch als Mutter, wie wir uns auch unseren Kindern gegenüber benehmen. Das Wort Gottes sagt, reize dein Kind nicht zum Zorn. Das Wort sagt auch, dass wir unsere Kinder nicht erbittern oder verbittern sollen, sagt auch das Wort Gottes. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir als Vater auch Gehorsam erwarten müssen. Und auch einen gewissen Respekt muss auch da sein. Ich denke, dass doch Gott, unser Vater, auch erwartet, dass wir mit Ehrerbietung zu ihm kommen. Er ist unser Vater. Er ist unser allerbester Freund. Er ist immer für uns da. Aber er ist nicht unser Kumpel. Und er ist nicht unser Sklave. Und er ist sonst auch niemand, sondern wenn wir können mit allem zu ihm kommen und doch in dieser Ehrfurcht, in diesem Respekt vor ihm als Gott, als Vater und wir sind seine Kinder. Und doch erwartet er Gehorsam von uns. Vor allem, ich denke wieder von uns als Väter, die wir Gott dienen. Wir haben doch dieses Vorbild und Gott will doch uns alles geben, was wir brauchen als Väter, um das unseren Kindern weiterzugeben. Wir haben doch alles, nach dem wir uns orientieren können. Wir sind keine perfekten Männer und doch können wir gute Väter sein, wenn wir unser Bestes geben, wenn wir bereit sind, um Hilfe zu bitten bei unserem himmlischen Vater, wenn wir um Weisheit bitten und Kraft und um Gnade, dass wir demütig Lernende sein möchten zu Füßen des Herrn. Und wir sollten auch bereit sein, uns zu verbessern und korrigieren zu lassen, wo wir feststellen, ja, da ist etwas, wo noch nicht so ganz ist, dass wir doch zum Herrn kommen, Herr, hilf mir auch in diesem Punkt, ein guter Vater zu sein. Wie nah oder wie weit weg bist du selber von Gott? Du kannst deinem Kind nur das weitergeben, was dir Gott gibt. Dass wir doch diesem Vorbild nacheifern möchten. Wir haben Kinder, wir sind Väter, wir sind alle unterschiedlich. Sie haben alle ihre Fehler und Mängel. Und Gott schenkt uns als Eltern die Möglichkeit, unsere Kinder zu formen, solange sie noch klein sind, und manches zu korrigieren. Aber wir sollten auch erst auf unsere eigenen Mängel schauen und sehen, dass Gott uns auch akzeptiert und dass auch wir vielleicht manches zu korrigieren haben. Und natürlich sollen wir dann auch auf unsere Kinder schauen. Wir können unsere Liebe dem Kind zeigen, indem wir natürlich Respekt von ihnen einfordern, aber indem wir auch sie respektieren. Und auch ihre Worte, ihre Gedanken, dass wir sie ernst nehmen, was sie sagen. Und ihr Lieben, auch wie wir mit ihnen reden. Wir denken manchmal als Erwachsene, dass wir vielleicht so ironisch oder zynisch mit dem Kind reden können. Ist ja nur ein Spaß. Aber das Kind ist gar nicht so weit, um das zu verstehen. Und es wird vielleicht verletzt oder gekränkt. Oder ja, es dient nicht zum Guten. Genauso sollen wir unseren Kindern immer die Wahrheit sagen. Keine Notlügen. Eine Notlüge ist eine Lüge. Das sollte selbstverständlich sein. Und wir sollten, auch wenn die Wahrheit vielleicht wehtut, versuchen, sie schonend beizubringen. Aber es soll die Wahrheit sein. Wir können unsere Liebe zum Kind zeigen, indem wir unser Kind loben. Wenn es etwas Gutes geleistet hat, dass wir es anerkennen. Und selbst wenn es nicht gut rausgekommen ist, aber wenn wir das Bemühen sehen, es war da, dass wir unser Kind lieben und es loben dafür. Wir können unsere Liebe auch zeigen durch körperliche Zuneigung. Ihr Lieben, können wir das auch als Väter? Oder sind wir vielleicht zu stolz dafür? Man darf doch keine Gefühle zeigen. Wir sind so ein eisharter Brocken vielleicht. Ach, wie glücklich bin ich, wenn ich in die ausgestreckten Arme meines himmlischen Vaters eilen darf. Wenn es mir nicht gut geht, wenn ich Trost brauche und Hilfe, zu ihm kann ich immer kommen und er nimmt mich in seinen Arm und er tröstet mich und liebevoll spricht er zu mir. Dass wir doch so für unsere Kinder da sein könnten, sie auch mal umarmen könnten. Wie können wir unsere Liebe zeigen? Indem wir unser Kind auch mal um Verzeihung bitten können. Ach, dass wir auch dazu nicht zu stolz sind. Dadurch können wir unseren Respekt, unsere Wertschätzung, unsere Liebe in besonderer Weise zeigen. Das Kind lernt dadurch auch, dass, wenn vielleicht etwas falsch war, man kann es wieder in Ordnung bringen. Wenn man vergibt, das Kind muss auch lernen, vergeben zu können. Ach, wie oft sieht man das, dass Kinder sich entschuldigen sollen, sie können das nicht. Oder vergeben sollen, sie können das nicht. Ach, dass sie auch an uns lernen, dass wir um Vergebung bitten können, wo es der Fall sein muss. Ich habe das auch schon erlebt, wo ich etwas getan habe, und im Nachhinein habe ich feststellen müssen, ich war ungerecht gegenüber meinem Kind. Aber dass man dann auch hingeht und um Verzeihung bittet. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist vielleicht auch unser Kind unser Nächster? Oder ist es unser Nachbar nur und unser Arbeitskollege? Ist es nicht unser Ehepartner auch? Und unser Kind? Ist auch das Kind unser Nächster? Wollen wir vielleicht über diese Anwendung des Wortes auch mal nachdenken? Wir sollen für die Kinder da sein, aber wir sind doch so beschäftigt. Und es kann so schnell passieren, dass das Kind vernachlässigt wird und dann versucht man es anderweitig, sich selbst beschäftigen zu lassen. Aber es soll uns doch wichtig sein. Es braucht uns persönlich, unser Kind. Und wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz, vielleicht auch in dieser Hinsicht angewendet. Ist unser Kind uns wichtig? Dann werden wir uns persönlich auch um unser Kind kümmern. Wie zeigen wir unsere Liebe? Wir können es nicht durch unser Bankkonto zeigen und nicht durch unseren Doktortitel, nicht durch unser Land und Gut, was wir haben. sondern das Kind braucht unsere Zeit und damit das Wertvollste, was wir vielleicht hier so haben. Es braucht ein paar Minuten, damit wir mit ihm reden, für es da sind und mit ihm spielen. Das Kind braucht es, dass wir Interesse an ihm zeigen, dass es uns wichtig ist, dass wir fragen, wie geht es dir? Wie war es heute in der Schule? Dass wir auch mal stolz sind auf unser Kind, für seine Leistungen uns dem Kind zeigen. Wir müssen uns Zeit nehmen, mit dem Kind zu beten. Für das Kind, aber auch mit dem Kind. Das Kind muss erleben, dass wir in allem abhängig sind und dass wir mit allem zu unserem Vater kommen und ihm alles sagen. Es darf sehen, was uns auf dem Herzen liegt. Und es darf dann auch die Erhörungen der Gebete erleben und dadurch auch Vertrauen. Martin Luther sagte mal, Kinder sind unser größter Schatz. Alles werden wir einmal in dieser Welt zurücklassen, aber unsere Kinder hoffen wir in den Himmel mitzunehmen. Ihr Lieben, wir können nichts mitnehmen. Es wird alles hier bleiben, aber vielleicht werden wir unser Kind oben haben. Ach, dass der Herr uns doch die Wichtigkeit zeigen möchte und die Bedeutung und dass wir unseren Teil ernst nehmen und danach tun. Man hat eine Umfrage in den Schulen USA durchgeführt, in den Highschools. Und die Hälfte aller Schüler, als man sie gefragt hat, was wünscht ihr euch für ein besseres Leben oder wie könnte man euer Leben besser machen? Da antwortete die Hälfte aller Schüler, mehr Zeit zusammen mit der Familie. Das brauchen nicht nur Kinder, deren Eltern an Gott glauben. Da sehen sich alle Kinder danach, nach mehr Zeit mit den Eltern. Sie brauchen nicht allen möglichen Kram, sie brauchen uns. Wir müssen Teil ihres Lebens sein. Wir werden in der Zeit mit ihnen so viele Momente haben, wo wir ihnen Gott zeigen können, wo wir ihnen den Weg zum Vater zeigen können, wo wir ihnen Werte mitgeben können, Wertschätzung, Respekt, Benehmen, Mitgefühl, Großzügigkeit. Das müssen sie an uns miterleben und an uns sehen. Nimm dir doch die Zeit, das ist das gemeinsame Essen, das Spielen und Sport. Unsere Kinder dürfen auch mal unsere Probleme sehen und unsere Nöte. Wir dürfen auch zu unserem Kind kommen und dürfen sagen, bete mit uns oder für uns, dass das Kind auch sich lernt, unter dieser Gebetslast zu stellen und dann auch sieht, wie Gott erhört, ach, wenn es doch so sein möchte. Sind wir Vorbilder als Eltern, als Vater, auch als Mutter? Paulus sagte so zu den Geschwistern, lernt von mir, schaut auf mich, ich sage es mit meinen Worten, schaut, wie ich lebe und lebt, wie ich, können wir so etwas unseren Kindern sagen? Können wir sagen, mein Kind, wenn du sehen willst, wie man Gott dient, wie man lebt, wie man sein Leben führt, unter aller Gottesfurcht, dann schau auf mich. Natürlich sollen wir jetzt nicht damit unserem Kind gegenüber angeben, aber ich meine das sinnbildlich, dass wir so vorleben und unser Kind auf uns schauen kann und sagt, ja, ich sehe das im Leben meiner Eltern. Und diesem Gott, der sich so offenbart im Leben meiner Eltern, dem will ich auch dienen. Oh, es ist so eine große Aufgabe, die Kinder zu erziehen. Es ist eine Aufgabe für zwei. Wo es nur möglich ist, für Vater und Mutter, dass sie eine Sprache sprechen, einerlei Gesinnung haben, ein Ziel verfolgen und gemeinsam arbeiten. Mir scheint es, es gibt kein oder nur wenig Anliegen, wo man so die Weisheit Gottes braucht oder wo es einem so klar wird, auch als Vater, dass man die Wahrheit braucht. Erziehungs-etwas, nicht etwas, was wir dem Kind antun, sondern was wir für das Kind tun und mit ihm tun. Und erziehen bedeutet, lebenswichtige Fähigkeiten beizubringen, es anzuleiten, ein Wegweiser zu sein für unser Kind. Und wir sollen selber nach diesen goldenen Regeln leben. Matthäus 7, Vers 12, so wie ihr von den Kindern behandeln, von den Menschen behandeln werden wollt, so behandelt ihr sie auch. Ihr Lieben, was erwarten wir von den Kindern, wie sie sich uns gegenüber benehmen? Liebevoll? Wie sind wir als Eltern zu ihnen? Auch liebevoll? Was leben wir ihnen vor? Möge der Herr doch auch mir darin helfen. Wir dürfen unsere Kinder auch in die tägliche Arbeit mit einbeziehen. Dass sie an uns lernen, mit uns lernen, auch eine Zeit, wo wir über vieles miteinander reden können und können nebenbei anderes oder vieles auch beibringen. Gib den Kindern Gelegenheit, etwas zu tun. Und wenn sie etwas falsch getan haben, gib ihnen die Gelegenheit, es zu korrigieren und gut zu machen. Ich habe das gestern erlebt, selber persönlich zu Hause. Ein Kind hat etwas machen sollen, hat es falsch gemacht. Jetzt muss man konsequent sein, muss es wegnehmen. Dann sagte meine bessere Hälfte, nein, gib es ihm nochmal. Er soll es nochmal probieren, er soll es lernen. Gib die Gelegenheit, es richtig zu machen und gut. Lehre dein Kind, die Bibel als Ratgeber zu verwenden. Ach, wie schimpfen wir so auf unsere Kinder und unsere Jugendlichen, die Jugendliche von heute und manches andere. Aber was sehen und erleben sie zu Hause? Wie sind wir als Eltern? Und können sie sich wirklich da an allem richten, auch nach uns? Oder wie sind wir zu Hause? Ist uns das Wort Gottes nicht wichtig? Wir vergessen es die Woche über und am Sonntag, da muss man schnell zum Gottesdienst. Machen wir uns vielleicht lustig über das Wort Gottes, lachen vielleicht über andere Geschwister, über das Wort, über die Boten. Was sehen unsere Kinder an uns daheim? Was sind wir für Vorbilder? Lasst uns ein Bibelwort noch lesen. Zum Schluss 5. Mose 6. 5. Mose 6 und die Verse 5 bis 7. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Schärfe das Wort Gottes deinen Kindern ein. Und ihr Lieben, lasst uns die Reihenfolge beachten. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Das Wort sollst du zu Herzen nehmen, du persönlich, und dann schärfe es deinen Kindern ein. Möge uns der Herr auch darin helfen. Wir sollen zuverlässig sein als Eltern. Was wir sagen, sollen wir halten, was wir versprechen. Gib lieber kleine Versprechen, aber halte sie. Und wenn du etwas nicht weißt, ob du es halten kannst, dann versprich es nicht. Und wenn du etwas versprochen hast und du musst feststellen, du kannst es nicht halten, dann entschuldige dich bei deinem Kind und versuch es zu erklären. Und es wird es erklären, er wird es erkennen. Unser himmlischer Vater ist so gut zu uns. Er ist immer für uns da. Er sorgt für uns. Er gibt uns, was wir brauchen. Er erzieht uns. Er belehrt uns. Er gibt uns seinen göttlichen Rat. Jemand sagte mal so, kleine Jungen werden große Männer durch den Einfluss von großen Männern, die sich um kleine Jungen gekümmert haben. Wir sollen Väter in Christus werden. Wir können es nur, indem Gott, der Vater, sich um uns kümmert. Und er tut es. Und er wird uns zu Vätern in Christus machen, wo wir uns von ihm erziehen und leiten lassen. Lasst auch uns als große Männer für die kleinen Jungen da sein und die kleinen Mädchen auch, damit auch sie große Männer werden können, damit auch sie einmal Gott dienen und ihm nachfolgen. Dein Kind ist dein Nächster. Liebe dein Kind wie dich selbst. Lasst uns als Väter, aber auch als Mütter nach oben schauen, zu dem himmlischen Vorbild, was wir haben, und ihn um Gnade bitten, dass er uns gnädig sein möchte als Eltern, unsere Kinder recht zu erziehen. Vielleicht denken wir, ja, was sagt er da vorne? Da soll mal selber schauen, ihr Lieben, ich weiß es. Ihr glaubt nicht, wie viel ich diese Woche beten musste. Als ich erkannt habe, ach Herr, hilf mir, ein Vater nach deinem Herzen zu sein, sei mir persönlich gnädig. Dass der Herr unseren Kindern gnädig sein möchte, dass sie wirklich dazu gehören möchten, die einmal auch beim himmlischen Vater sind und wir gemeinsam ihn loben und preisen können. Amen.